Willkommen zurück bei Enigma. Ich bin Chrissy und leider ist Cory nicht da. Voll traurig, krank diese Woche, aber wir sind ja super professionell und haben uns Gäste eingeladen, die heute mit mir gemeinsam diese Folge verbringen werden. Und ich bin sehr gespannt, was da kommt. Wie stelle ich euch jetzt vor? Stelle ich euch jetzt vor als Mama und Papa?
Ja, wäre doch nicht schlecht, oder?
Oder wollt ihr auch eure Vornamen bekannt haben?
Ja, dann fangen wir an.
Ich bin Gisela.
Und ich der Horst.
Das sind meine Eltern, die ich eingefangen habe, die jetzt mit mir mitmachen müssen.
Autsch.
Betonung auf müssen.
Die hatten keine Wahl, die beiden. Das Interessante an der heutigen Folge ist, dass natürlich dadurch, dass Cory nicht da ist, dass ich die ganze Verantwortung hatte zu recherchieren und so. Aber ich habe ein Thema mir rausgesucht, was ich echt spannend finde und auch ein bisschen witzig.
Jetzt kommt's.
Ich möchte euch was vorlesen und möchte mal gucken, ob ihr erkennt, was es ist.
Na, mal los.
Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christkind. Wenn sie ihre Suppe essen und das Brot auch nicht vergessen, wenn sie ohne Lärm zu machen, still sind bei den sieben Sachen, beim Spazierengehen auf den Gassen von Mama sich führen lassen, bringt es ihnen Guts genug und ein schönes Bilderbuch.
Der Struwwelpeter.
Ja. Ich möchte heute mit euch über den Struwwelpeter sprechen. Als ein deutsches Kinderbuch, was ein Klassiker ist. Wir kennen den Struwwelpeter. Ich meine, die Frage ist, ne, was ist eigentlich der Hintergrund? Wo kommt das eigentlich her? Und das möchte ich mit euch heute ein bisschen aufklären.
Wir ruhig sagen können, dass es um eine Horrorgeschichte geht.
Grusel.
Horrorgeschichten.
Ja, Hammer.
Das, was ich euch gerade vorgelesen habe, das ist der Vorspruch.
Und der Struwwelpeter ist das am längsten durchgehend veröffentlichte Kinderbuch. Aber bevor wir in die Details gehen, erstmal die Frage an euch. Was fällt euch spontan zum Struwwelpeter ein?
Unordentliche Haare.
Lange Fingernägel.
Brutale Szenen. Und?
Noch was?
Ja, du guckst mich so an, ja.
Die Geschichten hat man früher einfach vorgelesen und sich nichts bei gedacht. Bis heute, ja.
Ja, man hat sich auch früher schon dabei was gedacht.
Ja.
Wenn du das und das nicht machst, passiert dir genau das, was in diesem Buch steht.
Zum Beispiel den Suppenkasper.
Na? Mir ist immer dünner und dünner und dünner und dann bist du flupp im Abfluss.
Ja.
Ich hab euch eine Kopie mitgebracht von dem Buch.
Ach du Schande. Jubiläumsblatt.
Ja, unser von damals existiert nicht mehr. Das ist auseinandergelesen worden.
Das wurde so viel gelesen.
Ja.
Traurige Geschichte mit dem Feuerzeug.
Ach, dieser hier.
Ja, das ist der mit dem... Mit
den Hund da malträtiert.
Ja, das sind ja im Grunde genommen alles Dinge, die heute ganz anders aufgearbeitet werden. Ne? Geschichte vom wilden Jäger.
Ja, oder der mit dem Nikolaus, der ins Tintenfass...
Zappel, Philipp, den hatte ich ja gar nicht mehr auf dem
Schirm. Ins Tintenfass taucht.
Ja, es war ja damals so, dass man wirklich geglaubt hatte, das Buch ist pädagogisch wertvoll.
Also genau darüber möchte ich mit euch heute reden. Ich will gar nicht irgendwie den Finger erheben darüber, sondern einfach nur mal schauen. Seit Veröffentlichung hat es Lob und Kritik bekommen. Und die Hintergrundgeschichte finde ich persönlich ganz spannend. Es gibt da ein paar interessante Fakten um die Geschichte herum. So erstmal ganz generell ist der Struwwelpeter oder lustige Geschichten und drollige Bilder, so ist der Originaltitel, das erste und erfolgreichste Bilderbuch Heinrich Hoffmanns. Heinrich Hoffmann, der hat gelebt von 1809 bis 1894. Ab der fünften Auflage besteht es aus 10 illustrierten Versgeschichten unterschiedlicher Länge, die mit einer Ausnahme alle der Gattung der wahren Geschichten und die bösen Folgen kindlichen Ungehorsams und der Unachtsamkeit thematisieren.
Mhm.
Eingeleitet, wie ich das gerade vorgelesen habe, wird das Buch durch einen illustrierten Vorspruch, der es als Weihnachtsbuch
ausweist, so wie
ganz am Anfang gesagt wurde mit bringt es ihnen Guts genug von Weihnachtsgaben dann. Wisst ihr, warum das so ist?
Nee, also ich kenne es auch nicht als Weihnachtsbuch.
Obwohl das so die erste Seite dieser
ist,
Vorspruch,
wenn man die Illustration sieht, ist das eine ganz andere als das Buch selber.
Ja.
Also das Buch selber war für mich ein reines Kinderbuch und hatte mit Weihnachten für mich herzlich wenig zu tun.
Mhm.
Das war für mich wirklich so ein reines Warnbuch.
Ja, also Hoffmann selber, also der Autor selber, erzählt Er erzählt,
dass der Struwwelpeter aus der Not eines geplagten Vaters heraus entstanden ist und dass er
Weihnachten 1844 durch die Straßen Frankfurts gelaufen ist, für seinen damals dreijährigen Sohn Karl Philipp ein Bilderbuch zu kaufen. Und er hat sich in den ganzen Buchläden, hat er sich die Bilderbücher angeguckt und er war super unzufrieden damit, weil diese Bilderbücher mehr Wert darauf gelegt haben, die Dinge realistisch darzustellen. Also maßstabsgetreu, in einer Art und Weise, dass es eher so sachbuchartig aussah und für Hoffmann halt nicht so dieses
Kinderbuchformat hatte.
Dass er dann hinterher gesagt hat, von wegen, das ist ja blöd, das gefällt mir so nicht. Und dementsprechend, das Einzige, was er an dem Tag dann gekauft hat, war
ein leeres Schreibheft.
Dann hat er sich daran gemacht und hat dem kleinen Karl schließlich ein Eigenprodukt
von Bildergeschichten unter den Weihnachtsbaum gelegt.
Das war das ja im Grunde genommen jetzt als Kinderbuchautor so eine Art Revoluzer, wenn er dann gesagt hat, von wie, alles andere ist mir zu sachbuchartig oder zu nicht kindgerechter. Ja, ja, guck mal, ein Revoluzer 1800 und schieß mich tot.
Ja, also in dem Sinne tatsächlich war er ein Revoluzer auch in der Art und Weise, halt, was das für eine Art von Buch war, weil sowas gab es vorher noch nicht.
Eben, das meinte ich damit.
Und er war als Kind, war er auch schon künstlerisch begabt, hat viel, hat häufig Geschichten auch erzählt und so weiter und hatte keine sehr glückliche Kindheit und hat auch viele Bilder gemalt und ich wusste nicht, wo ich das in meinen Ablauf von meinen Erzählungen reinpacke, aber ich habe einen Brief von seinem Vater an Hoffmann, den hat er aufbewahrt.
Es heißt hier, der von Heinrich geliebte
und verehrte, aber recht strenge Vater, der ein Verbummeln seines Sohnes befürchtete,
weil er
schusselig war.
legte ihm zu Schulzeiten nachfolgendes Schreiben auf den Schreibtisch, das Heinrich tief prägte. Lest das mal vor. Da der Heinrich in unregelmäßiger Tätigkeit und leichtsinniger Vergesslichkeit fortlebt, überhaupt nicht imstande ist, seine Betriebsamkeit nach eigenem freien Willen auf eine vernünftige und zweckmäßige Weise zu regeln und im Verfolg dieser Regellosigkeit die Schande für seine Eltern ist, will ich ihm hiermit nochmals die Pflicht ans Herz legen und ihn auffordern, zur Ordnung, zum geregelten Fleiß, zur vernünftigen Einteilung seiner Zeit zurückzukehren, damit er ein nützliches Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft werde und seine Eltern wenigstens zu der Erwartung berechtigt sind, dass er nicht untergehe in der Flut des alltäglichen gemeinen Lebens. Der Besorgnis, dass auch diese Ermahnung nichts helfen wird und in dem festen Willen wenigstens die bevorstehende letzte Ferienwoche nicht in argdiebischem Schlendrian zugebracht zu sehen, befehle ich folgende Einteilung der Zeit.
Oha.
Es folgt daraufhin ein detaillierter Stundenplan, der Heinrich kaum Freizeit lässt.
Das bringt mich dazu, mal zu vermuten, dass die Geschichte von Hans Guck in die Luft, dass das ein Selbstporträt war, oder?
Das wäre so meine Frage. glaubt ihr, dass dieses Verhältnis zu seinem Vater eventuell oder auch dieser Brief als Inspiration für das Buch galt?
Doch, bestimmt. Denn ich meine, wenn ich jetzt mit dem Brief, was für Erwartungen der Vater an den Jungen hatte.
Diese Erwartungen, die bringt er dann ja zum Ausdruck, indem er dieses Bilderbuch macht. Alles das sind ja Ermahnungen des Vaters. Erwartungen würde ich das nicht mal Ermahnungen fürs Leben.
Und, aber wenn ihn das so geprägt hat.
Den Moment, wo er dann für seinen Sohn was gesucht hat, als Inspiration dann genommen hat und zu sagen, Mensch, Daddy hat damals das und das gesagt.
Und keinen Brief geschrieben hat, sondern dafür dieses Bilderbuch gemacht hat. Für seinen Sohn.
Finde ich spannend.
Man muss dazu sagen, es hat gewirkt. Also seine schulischen Leistungen haben sich total verbessert danach. Und er hat, im Endeffekt hat er Medizin studiert. Das ist halt auch eine interessante Tatsache, dass Heinrich Hoffmann Psychologe war.
Kann man mal so machen.
1844. Wusste auch nicht, dass das so lange schon gibt, das Buch.
Nee. Ich meine, wenn man sich die Illustrationen anguckt, dass die schon älter sind, ist klar. Alleine von der Ausführung her, aber
100 Uhr.
Nee, stimmt nicht.
Es gibt Theorien, dass Hoffmann keinerlei schriftstellerische oder künstlerische Ambitionen hatte. Und er dachte überhaupt nicht daran, das Ding überhaupt zu veröffentlichen. Und den Erfolg schreibt er selber
dem Zufall zu.
Denn nach mehreren Malen, dass die Leute ihm gesagt haben, so ey, das ist echt ein gutes Buch, veröffentliche das doch mal, hat er das dann in einem literarischen Verein, die Bäder im Ganges, vorgestellt. Und so heißt es auf jeden Fall auch aus Hoffmanns Erzählung selber. An dem Abend auch Dr. Löning zugegen, der mit seinem Freund Rütten kurz zuvor eine Verlagsanstalt unter dem Namen Literarische Anstalt Löning und Rütten gegründet hatte. Ja, und dann, der Rest ist Geschichte quasi, hat er das sich dessen angenommen. Und es gibt da noch eine ganz große andere, also ganz viele andere Theorien und dahinter, ich habe verkürzt. Aber Hoffmann sagt in seinen Lebenserinnerungen,
ich zitiere, Löning nahm das Heft und so war ich nachts 11 Uhr, fast ohne recht zu wissen, was ich getan hatte, mit einem Male ein Jugendliterat geworden.
Bin ich da jetzt irgendwie auf dem falschen Schiff, aber das war doch so mit, ähnlich auch mit der J.K. Rowling, oder? Die hat ja auch erstmal
Für
ihr Kind geschrieben, beziehungsweise eine Geschichte erfunden. War dann mit einem Mal Autorin.
Jugendliterat. Literatin.
Ist vielleicht, so schnell kann man dazu kommen. Gib mir mal eine Idee.
Ja, ist vielleicht auch tatsächlich so, dass du einfach nur eine schöne Idee haben musst, die dann irgendwo irgendjemand, die richtige Person trifft oder sozusagen.
Du sagst gerade, ich soll dir eine Idee geben. Wenn ich eine hätte, würde ich sie selber vermarkten.
Ups.
Ja. Ist ja, ich glaube, ihr habt aber auch keine Gütertrennung, ne? Also egal, wie erfolgreich Mama ist.
Ich glaube, da muss ich doch noch dran arbeiten.
Mach mal.
Moment, wir müssen nur mal eben einen Ehevertrag abschließen.
Nennen wir mal einen guten Anwalt, ne?
Ich halte mich jetzt
mal. Ist besser, ja.
Und er hatte damals auch die Bilder gemalt. Die Bilder, die ihr jetzt vor euch liegen habt, das sind nicht die Originalbilder. Weil je häufiger das veröffentlicht wurde, desto mehr wurde das auch für die Zeit angepasst. Ich meine, das sind fast 200 Jahre. Und dementsprechend hat sich der Stil halt auch ein bisschen verändert. Mhm. Und deswegen, je länger das voranschritt, desto mehr hat sich auch der Stil der Bilder verändert. Aber es ist halt so dem Kern treu geblieben.
Er hat sich mehr oder weniger angepasst an die Jahreszahlen oder Jahreszeit dann auch eben.
Genau. Der Urheberschutz für den Struwwelpeter, der war schon
1924 aufgelöst.
Weil so und so lange nach dem Tod des Autors. Der hat ja bis 1800, was habe ich gerade gesagt? Ich kann mir Zahlen
suchen.
1894. Ja, genau. 30 Jahre. Mhm. 30 Jahre nach dem Tod des Autors wurde der Urheberschutz aufgelöst. Mhm. Und da sind die ganzen Verlage draufgesprungen. Alle, die standen alle in ihren Startlöchern.
Ja, klar.
Heute liegt das Kinderbuch in über 40 Sprachen und in 70 verschiedenen Dialekten vor.
Wahnsinn. Okay.
Also es ist wirklich ein riesen erfolgreiches Buch.
Ja,
da gibt es nichts zu sagen. Nee,
da kannst du wirklich nichts mehr zu sagen.
Ja, ich finde es halt super interessant, einfach aufgrund der Tatsache, dass so viel darüber diskutiert wird. Aber ich komme da gleich später auch nochmal zu, in welcher Art und Weise halt darüber diskutiert wird, auch über die Inhalte diskutiert wird.
Mhm.
Weil es ja immer eine Frage ist, wer liest das Buch und zu welchem Zweck liest man das Buch?
Letztendlich ist gerade die Diskussion ja für einen Verleger ausschlaggebend. Denn je mehr ein Buch im Gespräch ist, egal ob es jetzt ein Kinderbuch ist oder ein Sachbuch oder was, je mehr es im Gespräch ist, desto besser lässt es sich verkaufen.
Ja.
Da sind wir ja dann wieder auf der wirtschaftlichen Schiene ich kann mir vorstellen, dass so manch einer die Diskussion auch immer dann wieder anfacht, wenn sie droht abzuflachen.
Das stimmt. Und rein theoretisch, also ich habe ja nicht wirklich daran geglaubt, dass ich, wenn ich meine Suppe nicht esse, dass ich irgendwann so aussehen werde.
Nein.
Wie der Suppenkasper.
Nee.
Also die Frage ist, wie habe ich das als Kind überhaupt aufgefasst? Wie sinnhaft war ist die Diskussion überhaupt darum zu sagen, weil das so ein schlimmes Bild darstellt? Aber die Kinder diskutieren ja nicht darüber, dass sie sagen, oh mein Gott.
Die Kinder gucken sich das meiner Meinung nach an und sagen, oh, guck mal, er ist sehr dumm.
Mhm. Oder? Ja. Ja, natürlich.
Also Geschichten sind die Geschichte vom bösen Friedrich.
Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug. Die Geschichte von dem schwarzen Buben. Die Geschichte vom wilden Jäger. Die Geschichte vom Daumenlutscher. Die Geschichte vom Suppenkasper. Die Geschichte vom Zappelphilipp. Die Geschichte vom Hans Guck in die Luft, die hatten wir gerade schon mal. Und die Geschichte vom fliegenden Robert.
Der mit dem Schirm.
Genau.
Stimmt.
Die Geschichte vom schwarzen Buben ist so aktuell wie nie.
Aber worum geht es in der Geschichte?
In der Geschichte geht es darum, dass die Buben aber folgten nicht und lachten ihm ins Angesicht. Der Nikolas wurde böse und wild. Du siehst es hier auf diesem Bild. Er packte gleich die Buben fest, beim Arm, beim Kopf, bei Rock und West. Den Willem und den Ludewig, den Kasper auch, der wehrte sich. Er tunkt sie in die Tinte tief, wie auch der Kasper Feuer rief. Bis über Kopf ins Tintenfass tunkt sie der große Nikolas.
Guck mal.
Ganz neuer Aspekt, ne?
Ja, also das Interessante finde ich daran jetzt wieder, und ich glaube nicht, dass wir da zu tief reingehen sollten, weil das sozialkritisch eine viel größere Diskussion sein sollte als das, was wir jetzt hier heute machen. Aber Begriffe, die da benutzt werden, sind welche, die heutzutage eher abgelehnt werden.
Ja.
Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite hat das eine ganz klare Moral.
Ja.
Von wegen, du lachst nicht über andere Leute.
Ja. Eine ganz klare Botschaft.
Ja, es gibt keinen Grund, über andere Leute zu lachen. Das finde ich total spannend.
Jeder ist so, wie er ist.
Genau.
Wie er aussieht, wie er, ja.
Und auch so zu akzeptieren.
Ja. Man muss dazu sagen, dass der Nikolas an der Stelle kein Mensch sein soll.
Du siehst es ja auch an diesem Bild, wie groß er ist.
Genau, ne? Genau.
Und wer steckt schon Kinder ins Tintenfass?
Ja, genau, überhaupt auch ein Tintenfass dabei zu haben, das so groß ist.
Ja.
Das ist klar, aber es ist interessant, dass das da halt auch schon als Thema ist, von wegen andere sind einfach nicht auszulachen.
Mhm. Ja.
Das ist eine ganz klare Lehre.
Und es gibt verschiedene Menschen, die sehen, der eine sieht so aus, der andere sieht so aus.
Genau, eben. Genau.
Also akzeptiere ihn als Mensch und nicht sein Aussehen, kritisiere nicht sein Aussehen. Finde ich auch gerade diese Geschichte, weg von den Begriffen, aber diese Geschichte wirklich exemplarisch auch für das Buch. Ja. Es ist nicht nur Mahnung, es ist auch ein Fingerzeig und Aufforderung zu sagen, respektiere, akzeptiere und lebe danach. Und das finde ich für ein Kinderbuch
revolutionär.
Ja,
vor allem revolutionär.
Vor allem, wenn man bedenkt, wann es geschrieben worden ist.
Ja, genau. Ja.
Ein absoluter Revolutionär.
Ja.
Aktuell wie nie.
Ja. Oder in allen Episoden des Buches werden bestimmte kindliche Laster thematisiert. Ja. Also da sind Zerstörungswut, Tierquälerei, Spielen mit Streichhölzern, Frechheit, insbesondere Menschen anderer Hautfarbe gegenüber, Daumenlutschen, Essensverweigerung, mangelnde Tischsitten, Unachtsamkeit und sträflichen Leicht- oder Eigensinn. Das sind die Themen. Also ganz klare Dinge, die in der Erziehung relevant sind sozusagen.
Die auch heute noch aktuell sind. Ja.
Genau, was auch interessant gerade war, das war in dem Beispiel, was du vorgelesen hast, dass Bild und Text miteinander spielen.
Ja.
Dass du eigentlich den Text nicht alleine stehen lassen kannst, du brauchst die Bilder dazu, weil da steht von, wie du auf dem Bild sehen kannst.
Ganz
genau. War auch eine ganz klare Intention von Hoffmann, dass die miteinander zusammengehören.
Ich habe mal eine Frage. Du hast gerade gesagt, dass diese Illustrationen ja nachträglich noch verändert worden sind.
Ja.
Aber die Texte sind noch original.
Texte sind original.
Wie er sie damals so
aufgeschrieben hat. Wie er sie geschrieben hat. Das sind halt nur nicht mehr handschriftlich.
Nee, aber eben, ich meine, von der Ausdrucksweise her weiß man, dass es von damals ist.
Das ist ein Original 1844. Also es repräsentiert die Gesellschaft 1844.
Ja, das wollte ich wissen.
Ja.
Auch nicht schlecht.
Insgesamt stellt das Buch damit eine Sammlung von Wahngeschichten dar, einer im 19. Jahrhundert sehr beliebten Gattung der Kinderliteratur. Interessant ist aber, und da kommt der Revoluzer wieder raus, dass der Verfasser überhaupt jeglicher expliziter moralischen Schlussfolgerung, Drohung und Ratschlägen enthalten.
Ja.
Hat sich dieser enthalten, so moralischer Schlussfolgerung, Drohung oder Ratschläge. Geschichten lässt er völlig für sich selber sprechen. Auch da jetzt gerade wieder das Beispiel, da steht nirgendwo, also deswegen solltest du das nicht machen.
Mhm. Na leider, er gibt eigentlich nur ein Ergebnis.
Er sagt einfach nur so, die haben gelacht und jetzt sind die alle... Jetzt
sehen die genauso aus.
Sehen die genauso aus und was haben sie jetzt davon? Nichts. Dumm also gelaufen. Deswegen, also es fehlt die und ihre Moral von der Geschichte.
Dieser erhobene Zeigefinger.
Genau. Es gibt ja auch in Märchen gab es dann ja ganz häufig und die Moral von der Geschichte, tue dies und jenes nicht. Ja. Und dadurch, dass das halt so anders war als vorher, war es wahrscheinlich auch so erfolgreich, weil die Leute sowas noch nicht hatten. Und das Interessante ist auch, dass Hoffmann in keinem dieser Fälle aus den Geschichten, aus dem dargestellten Fehlverhalten resultierende Strafen von Eltern oder anderen
Erwachsenen verabreichen lässt,
sondern naturgesetzmäßig aus den Taten selbst folgen oder halt aus übernatürlichen.
Wie mit dem Feuerzeug, wo sie selber verbrennt
hinterher. Genau. Was halt da so krass ist, es gibt in diesen Geschichten keine Möglichkeit der Besserung.
Nein.
Also die Charaktere können sich nicht verbessern, weil sie sterben oder. Es gibt keine Verbesserungsmöglichkeit. Wenn du es einmal falsch machst, dann bist du halt weg.
Es sind mehrere Todesfälle in diesem Buch.
Ja, aber Heinrich Hoffmann war Psychologe. Der hat das studiert. Der war sich bewusst, was er da tat.
Ich wollte gerade sagen, bist du der Meinung, der wusste, was er da macht?
Ja, und er war davon überzeugt, dass es einfach nichts nützt,
Kinder aufzufordern, brav zu sein.
Daher veranschaulichte er die Folgen auf so drastische Weise. Und
deswegen wurden dann seine Geschichten auch im Laufe der Zeit unter dem Titel Schwarzpädagogik gehandelt.
Ich muss dem Mann aber recht geben.
Na?
Wenn ich an meine eigene Kindheit, war ja erst gestern.
Da fällt mir alles aus dem Gesicht. Ich habe gerade einen Schluck getrunken. Und ich muss ja sowas sagen.
Wenn ich an, wie gesagt, an meine eigene Kindheit denke, wenn ich zu hören kriegte, wir gehen jetzt mal eben weg von meinen Eltern, sei brav. Das war für mich eine indirekte Aufforderung, irgendetwas auszufressen.
Ja,
ja klar.
Das war großartig, wenn die sagten, sei brav.
Da hatte ich...
Direkt anfangen, überlegen.
Da habe ich noch eine Geschichte zu. Ich habe als Kind, sonst wurden ja noch, trugen die Mädchen immer noch Schürzen über ihr Kleidchen oder sonst irgendwas. Und sonntags kriegte ich immer eine weiße Schürze.
Gestärkt.
Gestärkt, ganz toll. Und meine Mutter sagte dann immer, und seh zu, dass die sauber bleibt. Das war für mich die Aufforderung, rauszugehen und mich in die nächste Pfütze zu setzen.
Heute würde man sagen, Herausforderung angenommen.
Absolut.
Ich glaube. Ja, cool. Also es ist, ich weiß, dass mein Neffe, da war der noch ganz klein, da ist er noch im Kinderwagen durch die Gegend gekarrt worden, aber der konnte schon laufen. Er und seine Familie waren bei mir zu Besuch und wir waren unterwegs, sind spazieren gegangen und waren bei einem Schloss. Da war ein Brunnen und Mutter, also ein Brunnen, nicht tiefer Brunnen, wo man halt irgendwie reinfällt, sondern das war so ein
ja. Wasser.
Wasserfontäne, so, ne? Mhm. Also so ganz flach halt. Es war nicht lebensgefährlich. Aber er stand auf diesem Rand und seine Mutter hat gesagt, nein. Und das Kind, ich weiß es bis heute, das ist jetzt, also ja, über 10 Jahre auf jeden Fall, ist es schon her. Und dieses Kind stand da, guckt da in das Wasser rein, guckt mich und seine Mutter, ich stand ja direkt daneben, guckt mich und seine Mutter mit diesem Blick an, was willst du dagegen unternehmen?
Herausforderung angenommen.
Du konntest es lesen in den Augen heraus. Er guckt uns und das Gehirn kalkulierte, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich es trotzdem mache. Er ist reingesprungen.
Klar.
Wir haben uns weggedreht und man hörte nur noch Platsch. Es war so witzig. Echt. Weißt du, das Schlimme ist, du darfst ja in dem Moment nicht lachen. Weißt du?
Du möchtest wohl, ne?
Muss ja böse sein. Ja. Aber du denkst ja, dieser Blick von einem Dreijährigen, ich weiß nicht, wie alt er da war. Unglaublich, was da in dem Kopf vorging.
Das sind aber dann die Geschichten, wo du als Eltern dann irgendwann auch mal sagst, guck mal, da ist mal wieder eine Grenze ausgetestet worden.
Ja. Grenzen austesten ist ja das.
Ja, ganz ja klar. Natürlich.
Und diese Geschichten, die begleiten dich dein ganzes Leben.
Ja. Schwarze Pädagogik. Im Mittelpunkt der Kritik stehen zum einen die Bedenken, Kinder könnten durch die lustvolle Darstellung des Verbotenen erst zu Ungehorsam und zur Nachahmung der Untaten angestiftet werden.
Also ich behaupte mal, wir haben doch einige Erfahrungen mit Kindern und Anstiftung nicht. Aus der Praxis heraus würde ich sagen, nee.
Nein.
Das schaffen die schon ganz alleine.
Wenn ich jetzt an die Geschichten und an die Bilder denke, war das viel zu weit entfernt, als dass ich das als Vorbild sehen würde. Das war viel zu abstrakt, das Ganze.
Ja, und was dazu kam, alleine wie das auch geschrieben worden ist. Ich weiß noch, wenn ich euch das damals die ersten Male vorgelesen habe, dass ihr teilweise manche Begriffe, die ich dann mehr oder weniger in unsere Sprache übersetzen musste,
genau.
In die kindliche Sprache,
ja, klar.
Weil ihr gar nicht gewusst habt, was meint ihr damit?
Ja, genau.
Das hast du ja auch. Und darum glaube ich auch nicht, dass das... das hat kein Kind. Ja, vielleicht hat das ein oder andere Kind als Aufforderung gesehen, aber.
Subjektiv für uns nicht.
Nee.
Wie gesagt, dann andere haben gesagt, von wegen, weil das so extrem war, jetzt mit dem Mädchen was verbrennen zum Beispiel, dass das traumatisiert. Aber auch da würde ich wieder das Argument sagen, das war so abstrakt und weit entfernt, dass ich wüsste, dass ich davon Albträume. Es gibt vielleicht sensible Menschen, klar.
Nee,
Menschen, die das, aber dann wissen die Eltern wahrscheinlich auch, dass sie dieses Buch ihrem Kind nicht vorlesen. Es gibt. Im 20. Jahrhundert gibt es eine Zeit, in der der Struwwelpeter seine größte Herausforderung erlebt hat. Wisst ihr, welche Zeit das war?
Wann fingen die an zu diskutieren?
War Ende der 60er.
Ja. Das war die Zeit, wo wir auch angefangen haben zu diskutieren.
Stichwort anti-autoritäre Erziehung.
Mhm.
Man warf ihm... besserwisserische und eine geradezu hanebüchene schwarze Pädagogik vor. Hanebüchen ist auch ein geiles Wort.
Ja, besserwisserisch. Also
und man warnte vor dem Schaden, den es der kindlichen Seele anrichten könnte. Wäre hier aus der Quelle, die ich im Internet gefunden hatte.
Ja.
Mhm. Daraus resultiert auch der sogenannte anti-autoritäre Struwwelpeter.
Das kenne ich gar nicht.
Gott sei Dank nicht.
Und zwar, das war von Friedrich Karl Wächter. Er hat den Spieß dann umgedreht und die Eltern werden als repressive Erzieher gebrandmarkt und die Kinder werden mehr oder weniger direkt zum Kampf gegen die Autoritären aufgerufen, was dann auch scharfe Kritik wiederum hervorrief.
Ja, klar.
Das ist, also, dann hier hat dann der Autor geschrieben, dieses Buch war mehr etwas für anti-autoritär denkende Eltern als für ihre Kinder. Und das ist auch genau der Punkt. Zu der Zeit war halt sehr, sehr viel in der Diskussion. Es gab viele, viele Dinge, die diskutiert wurden. Und die Haltung, die es da gab, also dieses absolute Ablehnen von allem Autoritären und von dem der Obrigkeit. Und aber mittlerweile ist es halt wieder so, dass dem Buch eine gewisse Wertschätzung entgegengebracht wird, weil es ein Klassiker ist. Und er wird in der Kinder- und Jugendliteraturforschung als ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte des Kinderbuches anerkannt. Revoluzzer.
Revoluzzer, ja.
Genau. Und Hoffmann hat den Kindern nicht sinnlos Angst machen wollen, sondern sie nur in aller Deutlichkeit vor den Gefahren des alltäglichen Lebens gewarnt.
Ich glaube, wenn man sich das Buch auch wirklich mal in Ruhe ansieht, natürlich kann man über einzelne Passagen diskutieren und auch mal sprechen, aber eins ist doch deutlich, eben was du vorhin schon gesagt hast, dass eben halt nicht der erhobene Zeigefinger da ist, sondern dass da wirklich gemahnt wird. Das ist ja eigentlich ein Buch, müsste so oben drüber stehen, aufgepasst, Doppelpunkt. Und dann sind diese ganzen einzelnen Geschichten dazu da, eben halt diese einzelnen Gefahren auch mal zu zeigen, aufzuzeigen und dann eben halt mahnen und nicht eben, wie gesagt, nicht Finger hochzuheben. Mm-mm. Denn dann würde ja auch wieder diese Geschichte kommen von wegen die Moral der Geschichte.
Ja.
Und das müsst ihr so und so machen.
Ja.
Ja, dann hast du wieder den erhobenen Zeigefinger.
Gerade heutzutage das größte Problem. Aber das traut den Kindern viel zu wenig zu.
Das zeigt ja das Beispiel, was du gerade gesagt hast mit deinem Neffen.
Ja.
Dass Kinder verstehen. Er weiß genau, dass er was Falsches macht. Und er weiß auch, dass es Konsequenzen gibt.
Ganz genau. Ja.
Jo, Wahnsinn.
Ja, also deswegen, das finde ich total spannend, das Kinderbuch, was bei uns halt zu Hause rumliegt oder lag,
ja.
Weißt du, was halt vorgelesen wurde und dann halt so ein paar Gruselgeschichten erzählt hat. Aber im Endeffekt hat das riesen Kreise aufgezogen, auch international.
Wir haben es sehr lange gehabt.
Wir haben es lange gehabt, ja. Ich sage ja, bis es dann irgendwann zerlesen war. Das ist viel auseinander.
Heutzutage ist es halt nicht mehr so, dass dieses Buch benutzt wird, um den Kindern irgendwas beizubringen. Sondern es geht halt eigentlich heute nur noch darum, von wegen hier ein Stück deutsche klassische Literatur, Kinderliteratur. Ja. Guck mal, das ist ein Buch, was deine Eltern und Großeltern auch schon gelesen haben. Urgroßeltern vielleicht sogar auch.
Die kennen das alle.
Wir kennen, also jede Generation seit 1844 kennt dieses Buch.
Ja.
Oder seit der Veröffentlichung 1847. Wenn man mal auf unsere deutsche Sprache schaut, hat das einen prägenden Effekt gehabt. Wir reden immer noch von Zappelphilipp, wenn jemand unruhig sitzt und nicht still sitzen kann.
Ja.
Wir reden auch von einem Struwwelpeter, wenn jemand seine Haare nicht gekämmt hat.
Stimmt.
Ja.
Also der Sprachgebrauch ist komplett geprägt auch von diesem Buch.
Suppenkasper sagt man ja auch immer noch.
Ja. Oh je, oh je. Ja. Also.
Bist du jetzt aus dem Konzept?
Nee. Schön. Ich bin tatsächlich, ich hab euch alles erzählt, was ich euch erzählen wollte.
Okay.
Ja, das sind so die Hintergründe und Geschichte vom Struwwelpeter. Es gibt auch ein Struwwelpeter-Museum. Das kann man googeln.
Ja,
also Struwwelpeter-Museum kann man auf jeden Fall googeln. Auf jeden Fall war das die Geschichte vom Struwwelpeter. Ich danke euch beiden, dass ihr teilgenommen habt.
Sehr gerne.
An diesem kleinen Experiment. Und wir wünschen Cory weiterhin gute Besserung.
Gute Besserung.
Ja, und in der Hoffnung, dass sie mich dann wieder, dass sie meine Rolle wieder übernehmen kann. dass ich dann einfach nur wieder zuhören kann. Ihr könnt uns erreichen auf Instagram. Da sind wir zu finden als @CoryundChrissy. Zusammengeschrieben, ohne Leerzeichen, ohne Underscore. Und auf Twitter sind wir auch zu finden. Oder wenn ihr uns über Enigma sucht. Ansonsten hören wir uns hoffentlich in 2 Wochen bei der nächsten Folge. Bei 1, 2, 3.
Enigma!